Amira Getzow wird am 20. Mai 1929 als Charlotte Siesel in Coesfeld geboren. Sie ist die jüngste Tochter von Ida und Walter Siesel. 1934 zieht die Familie nach Mannheim, wo Charlotte einen katholischen Kindergarten besucht, während ihre ältere Schwester Alice schon in die Schule geht. Im Mai 1939, also wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, wird Alice mit einem Kindertransport nach England gebracht, wo sie die Shoah überlebt. Charlotte ist 11 Jahre alt, als sie zusammen mit ihren Eltern am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich deportiert wird. Charlotte Siesel, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Namen Amira Getzow angenommen hat, war am 27. Oktober 2010 auf Einladung der Katholischen Akademie in Freiburg, wo sie vor Jugendlichen über ihr Leben und Überleben während des Nationalsozialismus sprach.
Ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, wo ich geboren bin. Jedenfalls 1934 kamen wir wegen Hitlers zur Regierung kommen, wir wohnten früher in Dortmund, wo meinem Vater die Existenz gebrochen wurde. Und wir mussten, mein Vater musste eine andere Existenz suchen und deshalb kamen wir nach Mannheim. In Mannheim hatten wir eine viel kleinere Wohnung wie in Dortmund. Und gegenüber unserer Wohnung war die Mietwaschanstalt, die mein Vater in Mannheim gründete. Das war etwas ziemlich Modernes. Die Leute kannten das noch nicht, dass man die Wäsche abgeben konnte und sie wieder gebügelt und gepflegt bekommen konnten. Und deshalb ging es meinen Eltern gut. Wir hatten eine große Klientenschaft und die Leute gewöhnten sich daran, dass man die Wäsche rausgeben kann und nicht mehr selbst waschen muss. Zuerst hatte mein Vater einen Laufburschen, der die Wäsche holte und sie wieder zurückbrachte. Später, als sich das Geschäft vergrößerte und meine Eltern noch einen Waschmaschinensatz kauften, dann wurde es überhaupt ein Riesengeschäft und beide Eltern arbeiteten trotz der vielen Angestellten, arbeiteten sehr viel und sehr lange Stunden, außer meiner Mutter, die auch den Haushalt besorgen musste und kochen musste, aber dem Vater immer half. In der Stadt selbst, wir wohnten über dem Neckar, das war ein Arbeitsviertel, die nicht so schön war, aber die Menschen empfingen uns sehr gut, denn meine Eltern waren sehr beliebt, meine Mutter war eine gute Köchin und Bäckerin und da gab es in der ganzen Umgegend keine Hochzeit und keine Feier und kein Fest, wo meine Mutter nicht ihre Kuchen brachte. Und man wusste, dass meine Mutter immer Kuchen bringt. Meine Schwester war vier Jahre älter als ich, ging in die allgemeine Schule, die Hilderschule in Mannheim, und ich ging in den katholischen Kindergarten. Der Pfarrer war der Verantwortliche für den Kindergarten und die Nonnen betreuten mich sehr aufs Liebesvollste. Ich musste nie Heil Hitler sagen. Und wenn die Schwestern wussten, dass Besuch kommt, hoher Besuch kommt, dann haben sie mich immer in ein anderes Zimmer gebracht, damit ich nicht Heil Hitler sagen müsse. Der Pfarrer war mit meinem Vater befreundet. Abends, fast jeden Abend war der Pfarrer bei uns, hat mit meinem Vater geraucht und Skat gespielt und Schach gespielt. Überhaupt war die Umgegend, die Nachbarn und auch die Klientur sehr freundlich, obwohl mein Vater nie verneinte, Jude zu sein. Meine Schwester und ich hatten es weniger gut. Auf der Straße spielten die Kinder nicht mit uns. Die meisten waren BDM-Mädchen in Uniform. BDM ist Bund Deutscher Mädchen. Das war, und die Jungs waren die HJ, die Hitlerjugend. Und die Jungs hauptsächlich, die gingen mit den Speeren rum, mit den Uniformen, mit dem Speer. Und wir hatten große Angst. Nachdem ich 7 Jahre wurde, konnte ich in die Schule gehen. Und zwar ging ich in die Luisenschule in Mannheim, mit der ich mit der Straßenbahn jeden Morgen fahren musste. Mutter hat mich bis zur Straßenbahn begleitet. Und dann kam ich an die Schule am Wasserturm. Vielleicht habt ihr über den schönen Wasserturm Mannheims gehört. Das war die letzte Stelle vor der Luisenschule. Und da waren in dieser Schule waren 2 jüdische Klassen. Die erste und die zweite Klasse. Die waren jüdische Lehrer lehrten dort. Wir kamen nicht mit den anderen Kindern zusammen, sogar auch nicht im Luftschutzkeller, wo man manchmal runter musste, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Jedenfalls haben wir Übungen, um in den Luftschutzkeller zu gehen, mussten wir auch machen, aber nicht mit allen anderen Kindern. Aber wir lernten Hebräisch in der Schule, wir lernten die jüdische Geschichte kennen. Und wir hatten den allgemeinen Lehrstoff, den alle deutschen Kinder lernten, haben wir auch mitbekommen. Nach der Kristallnacht, das war 1938, noch vor dem Krieg, mussten wir die Schule verlassen und alle jüdischen Kinder bis zu einem bestimmten Alter, die Älteren konnten von 14, 15 konnten die schon nicht mehr in die Schule gehen und nur die jüngeren Kinder. Also ging ich in die dritte Klasse schon in der Innenstadt, in der Quadratstadt. Und das war eine jüdische Schule, wo nur jüdische Kinder lernten. Da hatten wir auch unsere Lehrer, nur jüdische Lehrer, die uns über den Zionismus erzählten und uns über Palästina, das damalige Israel, erzählten. Und wir waren unter uns. Als der Krieg dann ausbrach, wurden die Maßnahmen immer viel schlimmer. Und wir konnten mal in die Schule gehen und mal nicht in die Schule gehen. Das ging bis 1940. Ich war in der fünften Klasse und am 22. Oktober 1940 kamen eines Morgens 2 Gestapo-Leute, die uns gesagt haben, wir sollen packen und wir dürfen 100 Mark mitnehmen, 20 Kilo Gepäck und Proviant auf dem Weg mitnehmen. Meine Mutter schickte mich mit den Rationierungskarten. Das war schon Ende des Monats, viel blieb nicht mehr drauf. Und sowieso haben die Juden viel weniger kaufen können wie die deutsche Bevölkerung. Kein Fleisch, kein Fett, keine Milch, keine Butter. Und meine Mutter hat während dieser Stunde, sie hatte noch 3 fremde Leute zu verpflegen, die mit uns in der Wohnung wohnten. Eine kranke Frau, ein Geistesgestörter und ein sehr alter Mann, der auch schon nicht wusste, was da los ist. Die hat meine Mutter, seit wir in der anderen Wohnung wohnten, gepflegt. Und wirklich kam man nach einer Stunde uns abholen. Ich war wieder zurück, ich habe gebracht, was ich kriegen konnte. Die Eltern haben inzwischen alles Gepäck fertig gemacht. Und man kam uns abholen. Bei uns zu Hause in der Wohnung war die Schwester meines Vaters, meine Tante. Meine Tante war aus Frankfurt, sie kam zu Besuch zu uns. Und Sie war alleine, ihr Sohn fuhr schon mit einem Kindertransport, wo auch meine Schwester mitfuhr, nach England. England hat jüdische Kinder aufgenommen, wenn sie jemanden in England hatten, der für sie garantierte. Und die Schwester meines Vaters kam uns also besuchen und sie wollte unbedingt mit uns kommen, obwohl wir ja nicht wussten, wohin wir gingen, wohin wir fuhren. Meine Eltern haben gefragt, wo wir hinfahren. Wir bekamen keine Antwort. Und als wir dann hinter der Tür standen, musste mein Vater unterschreiben, dass er unser Hab und Gut dem Dritten Reich vermacht. Drin blieb die kranke Lili, die gelähmt war und nicht mit uns gehen konnte. Und wir andere, mein Vater, meine Mutter, ich und die zwei Männer kamen mit uns. Wir gingen zur Straße runter, wo wir schon andere Juden sahen, die mit dem Koffer gingen und derselben Richtung, wie wir zu gehen hatten. Auf der Straße kamen Leute vorbei und standen auf dem Trottoir, so wie wir, die in die Hände geklatscht haben und sich gefreut haben, dass endlich die Juden Mannheim verlassen, und andere, die sich schämten und die das Gesicht versteckten, um diese Schande nicht zu sehen. Aber das waren wenige. Mehr klatschen und freuten sich, als beschämt waren. Wir kamen dann ins Polizeirevier und man hat das Gepäck untersucht, ob es mehr als 20 Kilo waren, ob wir mehr Geld hatten, wie erlaubt war, ob wir Schmuck hätten. Wer Schmuck hatte, musste ihn abgeben. Wer mehr Geld hatte, musste es abgeben. Und wir gingen weiter, wir wurden bis zum Bahnhof begleitet, wo wir in Personenzügen verlastet wurden. Das waren alte Züge, aber keine Viehwagen. Wir wussten damals auch noch nicht mal den Begriff, dass man Menschen, lebende Menschen, in einen Viehwagen bringen konnte und wegfahren, damit wegfahren konnten. Das wussten wir alles noch nicht. Und als alle ankamen, fuhr der Zug weg. Damals wusste keiner, wie lang der Zug war und wie viele Waggons da waren. Oder jeder stieg einfach in seinen Waggon ein, so wie die vierte Klasse, dritte oder vierte Klasse auf Holz sitzen. Aber ich war mit meinen Eltern zusammen und mit diesen zwei Männern. Und die Züge gingen auf den Weg. Manchmal mussten wir auf ein anderes Gleise gebracht werden. Wenn ein Zug uns gegenüberkam, wir mussten das Gleise freimachen. Das ging hin und zurück. Und der Weg dauerte lange. Da auch die Vorhänge zugemacht werden mussten, wussten wir überhaupt nicht, wohin wir fahren und in welche Richtung. Mein Vater hatte etwas geahnt, er war nicht sicher. Draußen auf den Treppen des Zuges standen Soldaten, bewaffnete Soldaten, die einfach draußen fuhren und manchmal, wenn die Züge standen, auch in den Zug kamen und durch alle Waggons durchgingen. Wir wussten nicht, dass der Zug so lang war. Und wir wussten auch nicht, wie lange wir fahren. Aber nach 4 oder 5 Tagen und Nächten kamen wir an die Grenze, französische Grenze. Da konnten wir schon die Vorhänge aufmachen und sehen, wo wir sind. Die Nazi ging runter, das deutsche Militär stieg ab und Franzosen stiegen auf. So wussten wir, dass wir in Frankreich sind. Das war ungefähr in Bayonne. Da fuhren wir in die Pyrenäen rein und wir kamen in Oloron an, Oloron sur Sainte-Marie. Dort hielten die Züge und 6.500 Juden aus Baden und Pfalz und Saargebiet stiegen ab. Es regnete in Strömen nachts, das Ende Oktober, wisst ihr das, so wie jetzt ist es schon ganz kalt und in diesem Gebiet regnet es viel, auch im Sommer regnet es dort viel, dort waren Sümpfe und schrecklicher Schlamm. Wir wurden auf Lastwagen gebracht, verfrachtet und wir fuhren nach Gurs, in das Lager Gurs. Wir sahen überhaupt nichts, als wir ankamen. Das waren Silhouetten. Wir sahen nichts. Dann mussten wir von den Lastwagen springen. Und das Erste, was mir passierte im Schlamm, ist mir ein Schuh vom Fuß gefallen. Und ich ging da mit meinen schönen Lackschuhen, blieb nur einer da. Und man trennte uns von den Männern. Die Männer gingen auf eine Seite, die Frauen auf die andere Seite. Die Männer in das Männerlager und die Frauen das Frauenlager. Dort waren Baracken, in denen es kein Licht gab. So viel reinging, färschte man in jede Baracke rein. Man wusste nicht mit wem und wie und was. Wir waren mit unserem Gepäck. Anders als uns auf den Boden zu legen, war nichts zu tun. Da war kein Stroh, da waren keine Betten, kein Stroh, gar nichts. Im Hintergrund der Baracken hörten wir, das sahen wir eigentlich erst am nächsten Morgen, dass da spanische Frauen lebten, die schon über ein Jahr dort waren. Das waren die spanischen Republikaner, die vor Franco geflohen sind, im Bürgerkrieg in Spanien, vom Bürgerkrieg. Am nächsten Morgen, Fenster gab es nicht, da waren solche Bretter, die man mit einem Brett stützen konnte und dann ging dann so eine Klappe auf. Da war nicht geheizt. Und da sahen wir einfach, was unsere neue Heimat sein sollte. Die Bretter der Baracken waren ganz morsch. Durch das viele Wasser und den Schlamm sind sie verfault. Und da die Franzosen im Lager, die Lagerverleitung, überhaupt nicht wusste, dass 6.500 Leute ankommen, sie hatten keine Ahnung, dass sowas geschehen wird, hatten sie auch kein Essen für uns. Sie hatten keine Strohsäcke und, wie ich gesagt habe, Betten, das ist ein Begriff, der in Gurs vergessen wurde. Neben meiner Mutter und mir lag eine junge Frau, denn gehen konnte man nicht viel, es war kein Platz zum Gehen, dann lag man eben so, wie man ankam, mit ihren zwei Töchtern und die erzählte uns, dass sie als Christin sei, aus Kaiserslautern kam. Ihr Mann war Jude, sie lebte in einer Mischehe und man hat ihr vorgeschlagen, sie soll in Kaiserslautern bleiben, als Christin, als Deutsche, aber sie wollte das Los mit ihrem Mann teilen, das Schicksal teilen. So wie sie ihn geheiratet hatte, wollte sie mit ihm bleiben. Sie wusste natürlich nicht, dass sie von ihrem Mann getrennt werden wird. Und sie lebte genauso wie wir und sie lag auch neben uns. Wir haben uns dann später etwas angefreundet. Die Baracke war sehr voll Leute. Morgens früh, am ersten Morgen, kam er mit einem großen Kessel mit lauwarmem Kaffee, der sich Kaffee nannte, aber so ein bräunliches Wasser war und nicht mehr. Und lau war, das war das Schlimmste vielleicht noch. Aber wir konnten auch diesen lauen Kaffee nicht aufnehmen, da wir keine Gefäße hatten. Da sind eben die spanischen Frauen zu Hilfe gekommen und gaben uns leere Konservenbüchsen, sodass wir den wenigen Kaffee aufnehmen konnten. Und sie liehen uns diese Büchsen. Und am Mittag bekamen wir mit denselben Kesseln, kam man wieder in die Baracken rein und verteilte eine sogenannte Suppe, wo ein paar Kürbisstückchen schwammen. Die ersten, die die Suppe bekamen, die hatten noch ein Stückchen Kürbis drin. Die anderen, im besten Fall etwas laues Wasser. Aber wir hatten da schon diese Konservenbüchsen, die geliehenen Konservenbüchsen. Und man bekam am Morgen ein Stück Brot für den ganzen Tag. Das Brot war so ein Stück ungefähr, das in 6 Teile geteilt wurde. Das mussten wir schon machen. Und das war für den ganzen Tag gerechnet. Das war zu knapp. Der Hunger fing schon von Anfang an. Wir wurden nie satt. Und wenn man immer solchen Hunger hat, dann wird man auch krank. Man schwächt ab. Und da kamen alle Krankheiten der Welt kamen dazu. Gelbsucht und Hautkrankheiten und Furunkulose und Bisse der Ratten und Mäuse, denn die gab es ungezählt. Und die Ratten waren so schlau und frech, dass sie immer wussten, wo bei uns das tägliche Brot steckt. Es gab einfach kein Versteck gegen diese Ratten. Die Leute dachten, dass sie klug seien und sie haben das auf die Balken aufgehangen. Aber die Ratten kamen an alles dran. Viele Leute erkrankten und starben einfach. 1000 Alte und Kinder, hauptsächlich Babys, starben schon im ersten Monat. Ich hatte eine Freundin, eine Klassenfreundin aus Mannheim, die kam mit ihrer Mutter und noch 4 Geschwistern nach Gürs. Nach 3 Tagen, sie hieß Fanny, nach 3 Tagen starb ihre Mutter an Lungenentzündung und da blieben 5 Waisenkinder zurück. Der Vater wurde in Buchenwald noch vor uns noch getötet. Die Mutter musste nur kommen, um die Asche abzuholen. Das hat man ihr überlassen. Er ist in Mannheim begraben. Seine Urne ist in Mannheim begraben. Und so waren 5 Waisenkinder in Gürs mit mir zusammen. Aber da gab es einen einzigen Transport der Organisation, der amerikanischen Organisation, die sich engagierte, Waisenkinder aus Gürs zu holen. Und so kam auch Fanny mit ihren 4 Geschwistern durch diese Quäker nach Amerika. Und eigentlich kann man sagen, dass durch ihren Tod, durch der Mutters Tod, wurden die Kinder gerettet. Die Kinder erinnern sich an das bis heute natürlich. Die Kinder, die heute schon in meinem Alter sind. Ich bin 81 alt. Einige sind älter als ich und einige waren jünger als ich. Fanny war meine Klassenfreundin. Unser Leben in Gürs war furchtbar. In diesem Schlamm zu leben, ohne jeglichen sanitarischen Komfort. Schließlich, selbst wenn man nicht aus einem wohlhabenden Haus aus Deutschland kam, jedenfalls hatte man eine Toilette zu Hause und man hatte Wasser zu Hause und man konnte essen, so viel man wollte und brauchte. Aber da war nichts. Wir hatten weder Wasser, wir waren alle verlaust und alles Ungeziefer, das man sich vorstellen kann, oder besser, stellt euch das nicht vor, war dort. Mit den Toiletten, das war besonders schwer. Das waren keine Toiletten, sondern es hieß Latrinen. Die waren hochgebaut und da ging man mit Treppen, von beiden Seiten konnte man draufgehen. Und da war eine Reihe von Löchern im Betonfußboden. Darunter waren ganz hohe Gefäße, die manchmal geleert wurden. Aber mit dem Regen und dem Schlamm sind nicht viele dahin gegangen. Das war unmöglich. Ich will nicht erzählen, was da geschah. Das sollt ihr euch vorstellen. Die Lage war furchtbar. Der Hunger und diese Krankheiten waren nicht zum Aushalten. Aber wahrscheinlich gab es noch Schlimmeres als dieses Lager Gürs, wenn man auch die Zukunft noch nicht vor sich sah. Da kamen Leute aus einem anderen Lager nach Gürs, die kamen aus Saint-Cyprien in Frankreich, die dort im Moor gearbeitet haben und die zu Skeletten wurden. Die kamen nach Gürs und mit dem wenig Brot und dieser dünnen Suppe und dem Kaffee haben sich doch noch etwas erholt. Das waren Leute, die aus Deutschland noch 1933, 1934 vor Hitlers Regierung flohen und dachten, in Frankreich wieder ihr Leben aufnehmen zu können. Das waren die aller kultivisiertesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ärzte, Lehrer, Dichter, Schriftsteller. Diese Leute engagierten sich, als sie etwas erholten, unsere Lehrer zu werden. Da war auch eine Schauspielerin unter denen, eine Frau Zweig, die mit Kindern dramatischen Kursen gemacht hat. So hatten wir doch, erstens waren wir ein bisschen beschäftigt. Das war kein Arbeitslager, wo die Leute gearbeitet haben und tagsüber überhaupt nicht in den Baracken waren. Stellt euch vor, dass so viele Leute in einer Baracke tagtäglich, 24 Stunden am Tag zusammen leben und jeder auf seinen bestimmten Platz gucken musste, dass man nicht diesen kleinen Ort, den man zur Verfügung hatte, überschreitet. Und die Frauen haben sich irgendwie, kamen dadurch, indem eine Schere hatte, andere hatte einen Faden, eine hatte eine Nadel, das hat man sich ausgeborgt. Wenn du mir die Nadel gibst, dann gebe ich dir einen Faden und so weiter. Und dann konnten wir auch einmal im Monat ein Paket durch das Rote Kreuz von Deutschland bekommen. Meine Großmutter blieb in Darmstadt und sie hat uns ein Blechteller geschickt und eine Gabel und ein Messer und einen Löffel, eine Tasse, auch alles aus Blech, damit es unterwegs nicht kaputt ginge. Und sie hat uns einen kleinen Spirituskocher geschickt. Das war mit Briketten aus Spiritus, gepresster und getrockneter Alkohol. Und solange man Spiritus-Brikette hatte, konnte man das anzünden. Danach, es hat nicht lange, das war ganz klein, aber da konnte man die wenige Suppe und den wenigen Kaffee aufheizen. Manchmal, bei den Franzosen ging es ja ohne Wein nicht, bekamen wir solchen säuerlichen Wein. Ich weiß nicht, ob der gegärt hat oder nicht, aber wenn man das schrecklich schlechte Brot darin eingetaucht hat und es dann gewärmt hat, war es essbar. Also, ich konnte es nicht mehr aushalten vor Hunger. Und meine Mutter hat das tägliche Brot, mein tägliches Brot und ihres an sich gebracht. Und sie behielt es bei sich. Und sie hat mir während des Tages immer Brotbrocken gegeben, um den Hunger etwas zu stillen. Und eines Tages habe ich sie verdächtigt, dass sie überhaupt mein Brot isst. Deshalb nimmt sie es mir ab. Und ich habe gesagt, so, Schluss damit, jetzt nehme ich mein Brot. Sagt sie, ja, nimm dein Brot. Und was habe ich gemacht? Ich habe es auf einmal gegessen. Den ganzen Tag über hatte ich keins. Abends habe ich geheult. Und meine Mutter hat mir ihr Brot gegeben. Und sie hat mir gesagt, das sollst du wissen. Sie hat geweint und sie war sehr beleidigt, dass ich sie so verdächtigt habe. Du sollst wissen, dass ich dir täglich den größten Teil meines Brot gebe. Und das kann ich bis heute nicht, mir nicht vergeben, dass ich meiner Mutter das angetan habe. Und ich bin 81 alt, aber das kann man nicht vergessen. Diese schreckliche Misere ist ja nicht zu vergessen. Doch eines Tages konnte man in ein anderes Lager übergehen, auch in den Pyrenäen. Das hieß Rivesalt. Man sagte uns, das sei ein Familienlager. Und natürlich waren wir alle bereit, wieder zusammen zu sein, mein Vater, die Mutter und ich, und nicht mehr getrennt zu sein. Das ging dann auch, diese Aktion ging dann auch vor sich, aber das waren Lügen wie überall und wie immer. Man wollte uns einfach konzentrieren, zusammen, alle Juden zusammenbringen, damit es viel leichter wäre, uns zu transportieren. Aber wir waren leichtgläubig, denn wir wollten, dass es besser würde. Dann haben wir geglaubt und dann fuhren wir nach Rivesalt und zwar zusammen, alle drei zusammen. Wir haben uns mit dem Vater wieder getroffen und wir fuhren nach Rivesalt. In Rivesalt, es wurde ja inzwischen auch schon Frühling, es ging dem Sommer zu, war kein Regen, aber dort waren Stürme. Und ein Kind in meiner Lage, wie alle anderen auch in unserer Situation, konnte bei diesen Stürmen nicht alleine raus. Die Winde waren viel zu stark, die hätten uns umgeworfen. Dann konnte man nur mit einem Erwachsenen, der nicht sehr viel mehr als wir gewogen haben, aber dennoch, wenn zwei oder drei Leute zusammengehen, ist doch ein kleiner Gegenkraft gegen den Wind. In Rivesalt waren die Bedingungen etwas besser. Zwar brachte ich meine Mutter in Rivesalt sie wurde unterwegs sehr krank. Als wir nach Rivesalt kamen, wurden die Männer sofort von uns getrennt, die Väter, die Männer. Und meine Mutter hatte keine Kraft, als dem Zug zu kommen, hatte sie keine Kraft mehr zu gehen und in eine Baracke zu treten. Wir lagen dann beide die ganze Nacht durch draußen. Am nächsten Tag haben die Sanitäter sie gefunden und in ein Lazarett abgeführt. Ich blieb da alleine. Ich ging in irgendeine Baracke rein, wo nur Spanierinnen waren. Ich kannte kein Spanisch, Französischsprache habe ich gesprochen, aber Spanisch konnte ich noch nicht. Und die Frauen, jeder hatte doch seine Probleme. Die haben sich nicht mit mir abgegeben. Ich war da einfach ganz allein, bis meine Mutter endlich gesund wurde, sich etwas, ganz wenig erholt hatte, dass ich schon auf ihren eigenen Füßen stehen konnte. Ich habe sie auch tagtäglich besucht. Ich war tagsüber fast den ganzen Tag über mit ihr. In Rifsalt gab es mehr zu essen als in Gürs. In Rifsalt konnten wir auch spazieren gehen, wenn es nicht gewindet hat. Und das Leben war etwas erträglicher. Ich sage nicht gut, aber erträglicher als in Gürs. Wenn der Schlamm nicht mehr da ist und auch die Baracken waren besser, wenn das Dach nicht runterflog bei diesen schrecklichen Winden, dann war es zum Aushalten. Wir hatten dort auch Pritschen mit Strohsäcken. Und das Leben verlief eben etwas besser. Und wie sagt man, das ist ein Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an alles. Solange man noch lebt, gewöhnt man sich an alles. Und dann hatte ich das Glück, mit anderen Kindern noch von Rifsalt aus in ein jüdisches Kinderheim zu kommen. Diese Kinderheime, teils waren sogar ziemlich Ruinen und andere waren etwas besser. Die hat die Schweizer Organisation mit den Juden zusammen gemietet und da wurden Kinder hingebracht. Also das Leben in diesen Kinderhäusern war ganz anders. Überhaupt nicht mit keinem der Lager, wo ich war, weder Gürs noch Rifsalt. In Frankreich waren noch viele, viele Lager, ähnlich wie Rifsalt und wie Gürs. Es kommt darauf an, wo sie lagen. Aber Leute starben auch dort. Überall gab es Tote, aber nicht so viel wie in Gürs. Und im Kinderheim, da waren ringsherum Wälder, war sogar ein Bach. Wir gingen zur Schule im Kinderhaus selbst, denn die Lehrer waren richtige Lehrer noch vor dem Krieg und sie haben uns gelehrt. Wir haben wieder Hebräisch gelernt. Wir bekamen nie genug Essen. Das gab es ja nicht. In Frankreich konnte es das nicht geben. Auch in Deutschland war nicht viel zu essen, aber in Frankreich war noch viel weniger. Und in Frankreich blühte der Schwarzmarkt. Und wer sich das erlauben konnte, der hat sich Essen gekauft. Ohne Rationierungskarten. Außerdem, in Frankreich, selbst wenn man sie beziehen konnte, die Rationierungskarten, war da viel weniger drauf wie überall. Und auch, das hieß nicht, dass man alles beziehen konnte. Es war einfach nicht da. Es gab keine Eier, es gab keine Milch, es gab kein Fleisch. Brot war im Schwarzmarkt schrecklich teuer. Ein Baguette, das war kaum zu erschwingen, selbst wenn man etwas Geld hatte. Das war furchtbar teuer. Aber auch damit, das kam zu seinem Ende. Eines Morgens kam ein Lastwagen ans Kinderheim und man rief, da war Appell, alle Kinder mussten kommen. Jetzt die Kinder, die Eltern in Rifsalt haben, sollen auf den Lastwagen steigen und die Eltern verlangen sie zurück. Kinder fragen nicht viel, wenn es heißt, zu den Eltern zu gehen. Wir sind auf die Lastwagen gesprungen, wir haben alles hinter uns, das wenige Gepäck, das wir noch hatten, ließen wir im Kinderheim. Wir sind auf die Lastwagen gesprungen und tatsächlich brachte man uns nach Riefsalt, aber die meisten Kinder fanden ihre Eltern nicht mehr in Riefsalt. Die waren schon längst mit den Transporten nach Auschwitz abgefahren. Ich traf meine Eltern, beide Eltern waren noch in Riefsalt. Und ich nenne das immer die Wonnewoche, wo ich mit meinen Eltern war und mit beiden Eltern zusammen. Da war ein großes Chaos. Essenverteilung gab es nicht mehr. Alle waren zusammen. Keiner hat gefragt, wo, wie, was. Jeden Tag musste man zum Appell gehen. Jeden Morgen wurden Namen aufgerufen. Abends, wenn man nicht aufgerufen wurde, konnte man in die Baracken zurück zum Schlafen gehen. Männer und Frauen waren da zusammen, keiner hat gefragt. Jeden Morgen mussten wir wieder aufstehen und auf den Appellplatz kommen. Dreimal wurden unsere Namen aufgerufen. Einmal der Name des Vaters, einmal der Name der Mutter und einmal meine. Zum großen Glück hatten wir keine Papiere. Meine Papiere blieben im Kinderheim. Mein Vater hat eine Zeit lang in Perpignan gearbeitet, als Schreiner, als ich weiß nicht genau was. Und meine Mutter hatte in den Weinfeldern gearbeitet, wovon sie einen großen Profit hatte, denn sie konnte Trauben essen, so viel sie wollte, und die sind sehr nahrhaft. Sie kam etwas zu Kräften. Mein Vater konnte so, als er in Perpignan war, bekam er mehr Brot, und das Brot hat ihm auch geholfen. Und so waren wir eine Woche zusammen, bis alle unsere Papiere ankamen. Denn man kann ja schließlich nicht nach Auschwitz oder in Vernichtungslager kommen, wenn man keine Dokumente dazu hat. Sowieso wurde alles abgenommen. Also wir kamen dann in Viehwagen in Riefsalt rein. Jeder bekam ein Laib Brot und etwas Marmelade. Das lockt. Da muss man auf dem Wagen gehen. Wenn man uns Brot gibt, dann tut man alles. Für ein Laib Brot, vielleicht würde man Menschen umbringen können, das weiß ich nicht. Ich war nicht in dieser Situation. Aber Brot bekommen, das war ein großes Glück. Wir waren alle in den Viehwaggons drin, Viehwagen. Und das dauerte eine Zeit lang, bis die Wagen fahren konnten, bis alle drauf waren. Und da kamen in die Waggons Rote Kreuz-Schwestern, Rotes Kreuz und so weiter. Und die nahmen Kinder aus den Waggons raus, deren Eltern sich willig waren, das zu tun. Das ist ein schwerer Beschluss für Eltern, die Kinder wegzugeben. Und meine Mutter hat mich so stark an sich gehalten, damit ich nicht rausgehen konnte, nicht mit den Schwestern gehen soll. Und mein Vater dagegen hat gesagt, du musst rausgehen. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen. Aber bestimmt nicht werden wir keine besseren Bedingungen haben. Und du musst rauskommen. Und tu alles, in die Schweiz zu kommen, wo wir Freunde hatten. Und nach dem Krieg, wenn alles vorbei sein wird, werden wir kommen und dich abholen. Das war ein Befehl. Das musste ich tun. Es war mir sehr schwer, mich von meiner Mutter zu lösen. Ich wollte nicht von meiner Mutter weg, von meinem Vater weg. Aber mein Vater hat mir das Leben gerettet. Ich spring runter mit den Schwestern zusammen. Die brachten die Kinder, die sie rausnehmen konnten, in eine Kinderbaracke, wo das Rote Kreuz auf dem Dach gemalt war. Das konnte niemand angreifen. Und am nächsten Tag kam wieder eine Schwester vom Roten Kreuz. Ich erfuhr viel später, dass die nichts mit dem Roten Kreuz zu tun hatten. Das war die Juden der französischen Résistance, die uns aus dem Lager retteten, mich und noch ein Mädchen nach Grenoble in Frankreich brachte, uns dort bei Christen versteckte und immer in Kontakt mit diesen Familien, die Kinder versteckten, waren. Die haben uns von Weitem behütet. Wir sahen sie nicht mehr. Ich war mit einem anderen Mädchen, mit dem ich aus Riefsalt rauskam, war ich bei diesen Leuten. Das waren sehr religiöse Katholiken, die uns jüdische Mädchen aufnahmen. Die waren sehr gütig und vorkommen zu uns. Und wir, da wir ja versteckt waren, bekamen sie für uns keine Rationierungskarten. Stellt euch vor, von dem wenigen, das sie hatten, haben sie uns unterhalten. Das muss man sagen, das ist ein Opfer. Sie hatten eine Tochter. Und außerdem die große Gefahr, wenn man sie entdeckt hätte, uns und sie entdeckt hätte, dann wären sie sofort an Ort und Stelle erschossen worden. Stellt euch vor, ein Kind, Kinder aufzunehmen und zu wissen, was diesen Leuten geschehen kann, ihnen selbst geschehen kann. Im Zimmer, wo das Mädchen und ich wohnten, da war keine Toilette, sondern wir mussten auf den Korridor gehen. Aber sonst waren wir den ganzen Tag im Zimmer. Und dann sahen wir eine Frau, die uns ansprach. Und ich habe sofort verstanden, dass es eine Jüdin ist. Habe ich sie gefragt. Und da hat sie gesagt, dass in dieser Pension, in diesem kleinen Hotel, seien noch mehr Juden versteckt. Stellt euch sowas vor. Wenn ich denke, dass so eine Güte und so ein Verstand, sowas zu tun, das ist doch kaum anzunehmen, dass es möglich ist. Und das haben viele Franzosen getan. Vielleicht nicht aus Judenliebe, aber aus deutschen Hass. Die Deutschen haben Frankreich erobert. Und die haben einen Krieg vor sich gehabt in 1914 bis 18. Die haben sich nicht mit Freude an Deutschland erinnert. Wie es auch war, wir waren gerettet. Ich habe immer gesagt, ich will in die Schweiz. Und die Résistance schickte eine Frau zu mir, die mir gesagt hat, dass sie mich jetzt zur Schweizer Grenze begleitet. Und von dort würde ich einen Grenzschmuggler bekommen, der mich führen wird. Das andere Mädchen blieb da in der Pension. Ich ging weg. Ich sprach zwar Französisch, aber mein Akzent war deutsch. Und ich wurde aufgefordert, so möglich wie wenig zu sprechen und nur ganz kurz zu antworten, wenn man mich unterwegs was fragt, im Zug. Also wir kamen dann zur Grenze und wir waren, glaube ich, eine Nacht hat uns der Grenzschmuggler irgendwo hingebracht, wo wir eine Nacht über waren. Und am nächsten Tag ging es auf den Weg durch die Berge, lag Schnee. Er ging nicht mit uns, er war immer weiter unten. Wenn wir stiegen, dann stieg er auch, aber nicht mit uns zusammen. Er hat uns Zeichen gemacht, denn er hatte auch Angst, verhaftet zu werden. Er wäre auch sofort erschossen worden, zusammen mit uns. Und dann kamen da war noch ein Mädchen, ungefähr in meinem Alter, und noch ein Mann war dabei. Der Mann fürchtete sich furchtbar und hat uns auch Panik wir hatten auch Angst dann, weil er eben so angegeben hat. Und dann kamen wir an die Schweizer Grenze und der Grenzposten sah uns und man holte uns rein. Jetzt waren wir in der Schweiz. Ich habe erzählt, dass ich Waisenkind bin. Und da war überhaupt kein... Dann hat man mich sofort draufgenommen. Aber das Mädchen hatte ihre Eltern in Grenoble. Und wo der Mann her war, weiß ich nicht. Jedenfalls, man wollte die beiden anderen nicht in die Schweiz lassen. Und dann habe ich sie angefleht und habe gesagt, dass das meine einzigsten Freunde seien. Und ich bitte sie, sie auch in die Schweiz lassen zu kommen. Und das haben sie getan. Der Grenzposten hat sofort den Schweizer Offizier telefonisch benachrichtigt. Und dann kam er mit einem Lastwagen und wir drei wurden in den Lastwagen gebracht und in die Nähe von Genf gebracht. In der Nähe von Genf waren verschiedene Flüchtlingslager. Da fanden wir schon sehr viele Leute vor. Das war am Abend von Chanukka, ungefähr euer Weihnachten. Chanukka ist unser Fest, unser Lichterfest, und Weihnachten ist euers ist am 25. Dezember. Ja? Und unseres, das ändert sich immer, jedes Jahr, das Sonnenjahr und Mondjahr, das ist der Unterschied dazwischen. Und dann kamen wir gerade im Flüchtlingslager zu dieser Chanukka-Feier. Da war auch der Rabbiner dabei und dem Rabbiner habe ich gesagt, dass ich Freunde habe und ihm die Adresse meiner Freundin gegeben, die ich auswendig wusste. Ich durfte ja nichts mitnehmen von Grenoble nach der Schweiz, keine Bilder von den Eltern, keine Briefe der Eltern, die habe ich dort in Grenoble gelassen. Alles. Ich hatte nichts bei mir, das mich identifizieren konnte, den Ausweis. Und da waren wir also in der Schweiz. Die Leute, meine Freunde, konnten mich nicht sofort abholen. Die durften mich erst, das war alles, das ist Bürokratie wie überall. Und ich bin von einem Lager zum anderen in der Schweiz gekommen. Eins besser, eins schlechter. Es war nicht einfach, mit so vielen Leuten zu sein. Es waren auch Kinder, aber viele Erwachsene. Überall war jemand, der sich meiner angenommen hat. Eigentlich war immer ein Auge auf mir. Man hat mir geholfen. Viele Kinder gab es noch nicht in meiner Lage. Die anderen waren mit ihren Eltern schon da. Es gab nur wenige Kinder, die zu diesem Zeitpunkt in die Schweiz kamen. Deshalb hat man mir viel geholfen. Und überall, wo ich war, war ein guter Mensch, der sich meiner angenommen hat. Und dann kam ich endlich, das war ungefähr Ostern, konnte mich endlich diese Familie, ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, ich bin da. Wir waren nicht so sehr befreundet. Meine Eltern kannten sie nicht, ich kannte sie. Durch Zufall. Das war die ganze Freundschaft. Und ich habe mich einfach diesen Leuten an den Hals ich habe gesagt, ich bin da und sie haben mich aufgenommen. Wieder gute Menschen. Die haben mich geheilt. Die haben mich bekleidet. Die haben mich in die Schule geschickt. Die haben mir Geld gegeben, damit ich nicht von ihnen so abhängig sein soll. Die hatten keine Kinder. Und beide waren sehr beschäftigt. Die Frau war eine Bildhauerin. Und er war Käufer. Er hatte eine Textilfabrik. Das waren beschäftigte Leute. Aber die hatten ein Mädchen zu Hause, das mich betreut hat und das mir geholfen hat. Und mittags und abends, zu Mittag und Abendessen, waren wir meistens zusammen, war ich mit ihnen. Aber die haben mir alle Möglichkeiten gegeben, um wieder das Leben eines Kindes zu bekommen. Glücklich kann man nicht sein, aber ich bin ihnen dankbar, sehr dankbar, dass sie mich so aufgenommen haben und mir alles gaben, was in ihrer Möglichkeit war, materiell und kulturell und mit dem Herzen. Aber das waren nicht meine Eltern. Ich habe sie nie Papa und Mama genannt. Ich habe sie Tante und Onkel genannt.
Amira Getzoff war am 27. Oktober 2010 im Rahmen des Ausstellungsprojekts Deportation nach Gürs in der Katholischen Akademie Freiburg, wo sie vor Jugendlichen über ihr Leben und Überleben während des Nationalsozialismus sprach. Radio Dreieckland bedankt sich bei der Katholischen Akademie Freiburg, dem deutsch-israelischen Arbeitskreis Südlicher Oberrhein e.V. Ettenheim und selbstverständlich bei Amira Getzoff dafür, dass wir die Begegnung aufzeichnen und leicht gekürzt ausstrahlen durften.